Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Es ist tatsächlich kein Künstlername. Stella Sommer, Musikerin aus Hamburg, Bandleaderin der Kritiker-Lieblingsformation Die Heiterkeit, heißt wirklich so. Die Sängerin mit der dunklen Stimme hat ihr Solo-Debüt veröffentlicht. 13 Kinds of Happiness heißt es, und wie auch das letzte Album ihrer Band Die Heiterkeit, Pop und Tod, beschäftigt es sich mit großen existenziellen Themen. Ich habe mit Stella Sommer vor kurzem ein längeres Gespräch geführt. Wir beginnen erstmal mit einem kurzen Steckbrief. Name?
Stella Sommer.
Künstlername oder echter Name?
Echter Name.
Alter?
30.
Beruf?
Musikerin.
Ausbildung? Fragezeichen.
Ja, ich habe Jura studiert.
Länger mit Examen?
Das erste.
Haben Sie jemals Gesangsunterricht genommen?
Nee, aber das wollte ich eigentlich immer noch mal ausprobieren. Vielleicht irgendwann ist der Zug dann auch abgefahren.
Sind Sie eher perfekt veranlagt, also in puncto Musikerin sein, Songs schreiben, oder die Abteilung, können wir auch fünfe gerade sein lassen?
Ja, leider überhaupt nicht perfektionistisch veranlagt. Ich glaube, so ein bisschen mehr Perfektionismus würde auch manchmal gar nicht schaden.
Warum?
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin halt so schnell von mir begeistert, dass mir das dann schon immer reicht. Weil ich meine, was soll man noch erreichen, außer dann eben von sich total begeistert sein? Aber ich glaube, ja, technisch könnte ich mir eigentlich schon noch ein bisschen mehr Mühe geben in manchen Sachen, glaube ich.
Lieblingsinstrument?
Im Moment Klavier.
Daran wird auch komponiert?
Ja.
Live oder Studio?
Studio.
Warum?
Ich glaube, im Studio ist man seinen Songs noch so nahe irgendwie, weil es ja darum geht, die dann irgendwie in die richtige Form zu bringen und sowas. Und das hat sowas anders Unmittelbares. Live ist natürlich auch unmittelbar, aber da geht es dann auch irgendwie um die Reproduktion von dem, was man im Studio gemacht hat. Und im Studio habe ich immer das Gefühl, man lernt noch sehr viel über die Songs und lernt die noch so kennen und kann überlegen, was man am besten damit macht und so. Das macht mir eigentlich immer ziemlich viel Spaß. Live natürlich auch, das kann man eigentlich auch gar nicht vergleichen, deshalb ist es eh eine schwierige Frage.
Ein gutes Konzert sollte, ...
Sollte, glaube ich, irgendeine Art von Gefühl herstellen. Also das kann ja sogar ein negatives Gefühl sein oder sowas, aber es sollte halt nicht egal sein.
Ein perfekter Song sollte, müsste...
Es sollte eigentlich genau das Gleiche, irgendwas in Bewegung setzen oder vielleicht, dass man anfängt, über irgendwas nachzudenken, wo man vorher nicht so drüber nachgedacht hat oder so. Selbst wenn es halt nur ist, dass man denkt, okay, was war das gerade oder sowas. Also ich finde, so ein perfekter Song muss irgendeine Art von Geheimnis in sich tragen, dem man nicht so schnell auf die Spur kommt.
13 Kinds of Happiness heißt Stella Sommers neues Album, das gestern erschienen ist. Und ich habe sie in Anlehnung an den Albumtitel gefragt, ist Musik machen etwas, das sie glücklich macht?
Ich mache das jetzt auch schon so lange und ich weiß gar nicht, was ich machen würde, wenn ich das nicht mache. Also es ist echt so schon so in mein System irgendwie übergegangen, dieser Prozess des Songschreibens, dass sich das total automatisiert hat. Ich denke da überhaupt nicht mehr groß drüber nach, aber wenn ich einen Song geschrieben habe, mit dem ich glücklich bin oder mit dem ich zufrieden und auf den ich stolz bin, dann macht mich das schon sehr glücklich, ja.
Hören Sie gerne noch die Songs von Ihren alten Album mit Die Heiterkeit zum Beispiel?
Nee, nie. Manchmal zufällig, wenn man irgendwo ist und das Radio läuft oder halt... man irgendwie noch drauf gebracht wird, aber ich zum Beispiel, die erste Platte von der Heiterkeit ist ja von 2012 und irgendjemand hat mich noch nicht gefragt, was da eigentlich nochmal so für Songs drauf sind und ich wusste es nicht, man musste es dann googeln und an manche Songs konnte ich mich nicht mal dran erinnern.
Okay, also ist das für Sie so ein Prozess, der ist dann abgeschlossen, wenn das Album fertig ist und dann geht es damit natürlich noch auf Tour, da muss man die nochmal spielen, aber ansonsten sind Sie keine von denen, die immer mal aus welchen Gründen auch immer nochmal die alten Songs durchhören und denken, da könnte man noch was draus lernen oder das habe ich gut gemacht, das nicht so gut.
Ja, genau, das wäre man dann wieder beim Perfektionismus und dann würde man sich dann diese alten Sachen anhören und daraus lernen, was man beim nächsten Mal besser macht. Das ist irgendwie so ein Ablösungsprozess, der dann eintritt, wenn man aus dem Studio kommt, dann hört man sich so total, also ich zumindest höre mir das dann manisch die ganze Zeit an und dann von einem Tag auf den anderen ist dann irgendwie auch gut und dann kann ich es einfach nie wieder hören.
13 Kinds of Happiness wird quasi als Soloalbum betitelt, vielleicht in erster Linie in Abgrenzung zu ihrer Bandarbeit mit Die Heiterkeit, aber andererseits arbeiten sie ja auch bei dem Soloalbum mit Philipp Wulff und Hanitra Wagner zum Beispiel zusammen von Die Heiterkeit. Warum nennen sie das Soloalbum?
Weil es nicht als Heiterkeit-Album geschrieben wurde und ich alles alleine arrangiert habe und so. Und bei der Heiterkeit war es halt immer so, dass ich bis zu der jetzt kommenden Platte, hatte ich das immer so gemacht, dass ich die Songs auf der Gitarre geschrieben habe und dann an die Band gegeben habe und wir das zusammen arrangiert haben. Und jetzt war es halt so, dass ich alleine im Proberaum war und alle Instrumente selber arrangierte, bis auf Schlagzeug, weil ich kann einfach kein Schlagzeug spielen. Genau, und das ist halt der Hauptunterschied eigentlich.
Was machen Sie sonst noch anders, außer dass Sie auch großenteils Englisch singen, im Vergleich zumindest zur letzten Heiterkeit-Platte? Es gibt noch weitere Kolleginnen, die noch mit dabei sind, zum Beispiel Pola Lia Schulten von Zucker und andere.
Ja, es sind halt immer noch Songs, die ich schreibe. Ich bin ja Songwriterin und so viel anders kann man dann auch gar nicht machen. Es ist jetzt nicht so, als würde ich da jetzt so anfangen, mit so Techno-Beats rum zu experimentieren oder sowas. Das sind halt klassische Songs, die ich halt arrangiert habe. Und was mir gut daran gefallen hat, ist, dass ich sonst halt immer beim Songschreiben natürlich im Hinterkopf hatte, dass die in der Bandkonstellation funktionieren müssen. Die ist halt sehr festgelegt. Da gibt es halt einen Bass, ein Schlagzeug, eine Gitarre und einen Synthesizer. Und das war jetzt halt nicht so, weil ich halt eh alles nacheinander aufgeschichtet sozusagen arrangiert habe. Und dadurch, ich finde, dass die Songs halt auch eine andere Offenheit bekommen haben, weil man die Instrumentierung halt immer so gestalten konnte, dass sie für den Song quasi am besten ist. Und das hat mir dann auch Spaß gemacht, eben zu überlegen, okay, ja, vielleicht reicht auch einfach ein Klavier und kleiner Sinti oder sowas. Eben dieses nicht mehr auf eine Bandkonstellation angewiesen zu sein, das fand ich sehr befreiend auf eine Art.
Dieses und andere sind mit dabei, da bezog ich unter anderem Dirk von Lozo mit ein, der auch Duopartner eben bei Ihnen ist bei dem Song Birds of the Night. Wieso er? Das passt natürlich hervorragend jetzt mit tiefer Stimme und Sie selbst singen da quasi im Kontrast vielleicht sogar ein bisschen höher, als Sie sonst singen. Ja, wie sind Sie auf ihn gekommen, gerade bei diesem Song?
Naja, wir sind befreundet und ich habe ihn dann einfach gefragt.
Ach so, das ist wieder so eine schlichte.
Ja, genau. Ja, aber ach, wir haben schon öfter Witze darüber gemacht, was man alles so covern könnte oder welche, wo wir mal ein Duett singen könnten. Und es war immer so sehr unkonkret und dann dachte ich, ja, jetzt machen wir es einfach mal.
Jetzt machen wir es einfach mal. Was assoziieren Sie mit einem Nachtvogel, mit einem Bird of the Night?
Der Song ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich irgendwo, und ich versuche die ganze Zeit zu rekonstruieren, wo es war, so eine kleine Zeichnung gesehen habe, die so zwei kleine verstrubbelte Vögel mit Brille drauf hat. Und die waren so ganz niedlich und sahen irgendwie so aus, als wären sie kurz vorm Aussterben. Und das hat halt bei mir ausgelöst, dass ich darüber nachgedacht habe, was das wohl für zwei Vögel sind. Und dann dachte ich, das ist bestimmt eine ganz seltene Vogelart, die kurz vorm Aussterben ist, weil die halt nachtaktiv sind, aber nachts leider nicht sehen und deshalb nicht so wirklich überlebensfähig sind.
Also das heißt, der ist tatsächlich eher vom Text ausgegangen?
Ja.
Ist das oft bei Ihnen so oder völlig unterschiedlich?
Nee, meistens habe ich halt, ich bin ja halt leider auch sehr faul und brauche irgendwie auch die Aufgabe, dass ich ein Album schreibe, ansonsten vegetiere ich halt so vor mich hin und mache nicht so viel. Aber was ich halt mache, ist quasi, dass ich die Sachen, die ich sehe oder so, wenn ich halt denke, okay, das könnte ein Song sein, dann schreibe ich es mir halt auf, weil sonst vergesse ich es. Und wenn es dann darum geht, ein Album zu machen, dann gucke ich halt mir meine Skizzen an. Und da sind dann meistens so Kleinigkeiten wie eben dann so Birds of the Night oder so, die irgendwas bei mir ausgelöst haben. Und daraus bastel ich dann Songs. You are like me. As long as you're cold, I won't leave your side, and no one thought to leave on a light for birds of the night.
The Night. Stella Sommer mit Tokotronic-Sänger Dirk von Lozo im Duett. Ein Song aus ihrem neuen Solo-Album, über das ich mich mit der Hamburger Musikerin vor kurzem unterhalten habe. Es gibt, so wie ich das wahrnehme, zumindest zwei Arten von Songs auf dem neuen Album. Einige kommen ziemlich natürlich und zeitlos daher, einfache, oft berührende Melodien mit Klavier und oder Gitarre, Bass, Schlagzeug, fast ein bisschen folkig. Dann sind ein paar dunkler, dreuender, gewaltiger, mit ein bisschen auch elektronischen Sounds und großen Chören, wie zum Beispiel 13 Kinds of Happiness, Dark Princess, Dark Prince oder auch Boat on My River. Sind das zwei Seiten der Stella Sommer?
Nee, das ist lustig, dass Sie das so sagen, weil ich glaube, der Albumprozess, der hat sehr lange gedauert. Gar nicht, weil wir so langsam waren, sondern weil wir nur alle paar Monate da mal rangegangen sind. Und ursprünglich waren das eigentlich alles Folk-Songs, aber ich glaube, je nach Tagesform haben wir die dann entweder in so eine eher folkige Richtung getrieben oder halt eher fast in so eine Nick Cave-Drama-Ecke sozusagen. Wobei Nick Cave natürlich auch folkige Seiten hatte, das ist ja nicht genau, aber das war dann eher, glaube ich, so ein bisschen über die Zeit hin, wie wir an die Platte rangegangen sind quasi.
Auch weil die Heiterkeit hört man, wie der Name der Band schon durchaus suggeriert, was Heiteres, was Positives, aber auch was Dunkles, irgendwie ein bisschen Trauriges und so. Und das, finde ich, ist da jetzt bei dem Soloalbum noch auf die Spitze getrieben mit den unterschiedlich angelegten Songs.
Letztlich sind ja Songs alles Seiten von mir, würde ich schon sagen. Und da spielt dann, glaube ich, auch einfach das mit rein, was ich vorher meinte, dass man natürlich, wenn man nicht auf eine Bandkonstellation angewiesen ist, das auch sehr viel opulenter erstmal gestalten kann, weil also ne, diese Restriktion, Bandkonstrukt erstmal nicht da ist. Und ich glaube, deshalb ist es auch etwas, ja, sagen wir, epischer zum Teil geworden.
Sie haben eine Faszination für Chöre, oder?
Ja. Ich finde das aber auch irgendwie fast ein bisschen schade, dass es so nicht mehr gemacht wird, weil diese ganzen Harmonien, die von den Chören in Refrains bedient werden, werden jetzt natürlich heutzutage durch alle möglichen Effekte und total krasse Sinti-Geschichten so gemacht. Und eigentlich finde ich es total schön, weil es so was Zeitloses hat, wenn man mit Chören arbeitet.
Gibt es da Ursprünge in Ihrem musikalischen Background? Selbst im Chor gesungen, viel klassische Chormusik, Vokalmusik gehört oder irgendwas in der Art?
Naja, ich bin eigentlich mit 60er-Jahre-Musik aufgewachsen und da war natürlich Chöre noch ein bisschen präsenter als heute. 60er-Jahre und Folk. Ja, gerade so diese 60er-Jahre-Folk-Sachen sind natürlich auch, ja, sind sehr viele Harmonien im Gesang immer.
Ein Song, finde ich, hat also diese beiden Seiten, die ich so ein bisschen skizziert hat, hat, wie ich finde, beides in sich. Einerseits so eine schlichte, volksliedhafte Melodie plus Klavier, dann wird es nachher aber doch auch ein bisschen pathetischer, ein bisschen größer im Klang, kommen auch wieder noch ein paar Chöre hinzu. Hierhin kommt Der Teufel, der einzige Song auf Deutsch. Wie ist der entstanden?
Das ist ein Song, der schon sehr lange bei mir rumliegt.
Der Song oder der Text?
Bei mir sind es immer Skizzen, die rumliegen. Also da war es der Refrain und ich glaube die erste Hälfte der Strophe oder sowas. Und das war eh für mich der Grund, das Album zu machen, jetzt muss ich ein bisschen ausholen,
bitte,
war eben, dass ich, als ich 11 oder 12 angefangen habe, auf Englisch zu schreiben, weil ich gar nicht wusste, ich habe erst mit 20 oder so rausgefunden, dass es auch Leute gibt, die auf Deutsch schreiben. Und deshalb hatte ich halt so ein wahnsinnig großes Arsenal an englischen Songs noch rumliegen. Und so 4 oder 5 davon fand ich halt irgendwie immer als Ideen zu gut, um daraus nichts zu machen. Deshalb dachte ich immer, mache ich nochmal irgendwann. Und dazu gehörte dann eben auch Hierhin kommt der Teufel, wobei der, ich weiß nicht, ist bestimmt schon so 7, 8, 9 Jahre alt oder so, also die Idee. Und da fand ich aber irgendwie immer, dass sie nicht auf die Heiterkeit-Platten passt, weil ich glaube auch eben dieses Pathetische und, weiß nicht, ich meine, die letzte Heiterkeit-Platte war auch pathetisch.
Ja,
und aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er vom Feeling da nicht so reinpasst.
Haben Sie irgendeine Beziehung zum Teufel? Oder ist das jetzt einfach ein Symbol, ein Bild für irgendetwas? Wenn ja, für
was? Ich glaube ich, eh einfach so eine Faszination für so große Begriffe und wie man es hinbekommt, die so in Liedern unterzubringen, ohne dass es halt sehr kitschig wird. Auch immer, ich meine, sobald man halt Loneliness oder Happiness oder Death oder so, auch im Deutschen ja auch, ich meine, unsere letzte Platte hieß Pop und Tod. Und irgendwie finde ich das faszinierend, damit rumzuspielen.
Ja, tatsächlich. Sie scheinen sich gern mit den existenziellen Themen des Lebens oder auch des Sterbens zu beschäftigen. Nach Pop und Tod, wie von die Heiterkeit, wie gerade schon erwähnt, jetzt eben die 13 Kinds of Happiness, wo es um Glück geht, aber auch um Einsamkeit und so weiter. Wie kommt das? Warum haben Sie so einen Bezug zu diesen großen Lebensthemen?
Ich weiß nicht, ich glaube, mir gefällt es halt auch mit diesen großen Themen so ein bisschen, das aufzubrechen oder so. Ich weiß halt nicht, worüber man sonst schreiben sollte. Und gerade wenn man halt so Pop-Songs sich anguckt oder sowas. Die guten Songs handeln halt immer von großen Themen. Ne? Es gibt halt kaum gute Songs, wo es darum geht, dass jemand so im Supermarkt Milch kauft gerade oder sowas. Und ja, ich meine, ich bin so verliebt, Songs oder so, will man sich dann vielleicht auch nicht so jeden Tag anhören oder beziehungsweise habe ich vielleicht auch einfach nicht so den Zugang zu, um sowas dann permanent schreiben zu können.
Ist das für Sie dann nur eine Ansammlung von verschiedenen Gedanken, die Sie haben zu einem Thema oder bringt Sie das persönlich auch weiter? Ein bisschen pathetisch jetzt auch gesagt, gibt Ihnen das quasi neue Erkenntnisse, wenn Sie so einen Song schreiben, der sich mit so einem existenziellen Thema beschäftigt?
Ach, Erkenntnisse, weiß ich nicht, das klingt jetzt auch so überzogen, aber ja, bestimmte Sachen lernt man dann eben schon. Also auch zum Beispiel, ist mir dann aufgefallen im Titelsong 13 Kinds of Happiness, dass es eigentlich total interessant ist, dass man die Worte Happiness und Loneliness auch einfach austauschen kann und eigentlich passiert genau das Gleiche.
Genau.
Ja, genau, ich tue es auch und eigentlich ist es komplett egal, was man singt und dass es irgendwie immer zwei Bedeutungsebenen von Worten gibt. Also es gibt einmal so dieses Objektive, wenn man halt das Wort Glück erstmal hört oder so und dann aber immer noch im Kontext und wer es sagt. Das heißt, wenn ich jetzt sage 13 Kinds of Happiness, 13 Kinds of Loneliness und das so singe in diesem Song, dann hat das eine ganz andere Bedeutung, als wenn es jemand anderes machen würde wahrscheinlich.
13 Kinds of Happiness, someone at the temple with 13 kinds of happiness. 13 kinds of
Mit Stella Sommer habe ich auch noch über das Thema Musikerinnen auf Festivals gesprochen, die vielfach noch weniger vorkommen, insbesondere als Headliner. Die englische Key Change Initiative hat sich zur Aufgabe gemacht, dass bis 2022 Geschlechtergerechtigkeit auf deutschen Festivalbühnen herrschen soll und nicht nur auf deutschen, auch auf europäischen. Die Frage an Stella Sommer war, was sie eigentlich davon hält.
Ja, diese ganzen Themen irgendwie, weiß ich auch nicht, das ist als Musikerin oder so, in jedem Interview ist man eigentlich gezwungen, darüber zu reden. Und eigentlich müsste man auch irgendwie die Typen in den Bands fragen, was sie eigentlich davon halten, weil, also, ich weiß nicht.
Das tue ich auch, davon abgesehen.
Naja, aber es ist halt bei uns so, keine Ahnung, fast jede zweite Interviewfrage ist so zum Thema Frauen der Musik, was halten wir davon? Ich meine, irgendwie, ich meine, mehr als Musik machen kann ich auch nicht. Aber ja, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass die Frauen nicht auf Festivals eingeladen werden, sondern dass das Problem ist, dass es einfach gar nicht so viele Frauen gibt, die Musik machen. Also ich weiß nicht, wo die Frauen herkommen sollen, die jetzt auf Festivals eingeladen werden sollen. Und darüber hinaus auch immer so, also die Frauen in Deutschland, die ich kenne, die so Musik machen, die auch erfolgreich Musik machen, die sind permanent auf Festivals eingeladen. Also ich sehe da eigentlich gar nicht so eine Benachteiligung.
Tatsächlich nicht. Sie sind aber auch genervt, ne, von diesen Fragen in diese Richtung. Frauen auf der Bühne und Musikerinnen und
ja, es ist immer Toten, okay, wenn es halt so, ne, so ein kleiner Punkt in einem Gespräch ist. Aber worauf ich halt mittlerweile wirklich sensibel reagiere, ist einfach so Interviewfragen zum Thema die Frauen der Musik. Und dann kommt immer als erstes, und wie ist es so, als Frau Musik zu machen, wo man so denkt, das kann doch nicht wahr sein.
Naja, das ja, habe genau. Ich ja jetzt A, nicht gefragt und B, frage ich auch männliche Musiker, also Musiker durchaus,
ja, genau,
was sie von
das,
solchen
das
Initiativen
halt,
halten.
Ja, das ist einfach nur immer so, das kriege ich natürlich auch nicht mit, was Männer so gefragt werden.
Sie werden sicherlich weniger gefragt, das ist schon mal
ja, genau,
recht klar.
Ja, genau, ich finde, da fängt es halt schon an, dass also man quasi dann als Frau auch immer darauf reduziert wird, also beziehungsweise ich habe immer das Gefühl, die meisten Fragen, die in diese Richtung gehen, die erwarten eigentlich eine bestimmte Art von Antwort. Und sobald man sagt, ich fühle mich nicht benachteiligt oder so, eigentlich habe ich noch nie einen Nachteil dadurch gehabt, eine Frau zu sein im Musikbusiness, dann ist immer so, ja gut, dann können wir das Interview auch abbrechen, weil das war natürlich nicht die These, die da unterstützt werden soll.
Also tatsächlich, Sie fühlen sich überhaupt, bisher haben Sie noch keine Benachteiligungserfahrung?
Ach, das ist jetzt auch wieder so vereinfacht. Ja, man kann halt diese ganzen Themen eigentlich nicht so runterbrechen. Es ist natürlich so, wenn man als Frau anfängt, Musik zu machen, dann hat man erstmal einen Vorteil, weil es gibt nicht so viele. Und das heißt, man hat erstmal sehr viel Aufmerksamkeit. Und bis heute habe ich das Gefühl, dass ich einfach sehr überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit auch kriege, wenn ich eine Platte rausbringe oder sowas. Und das hat bestimmt einfach auch damit zu tun, muss man einfach ganz ehrlich sagen, dass es einfach nicht besonders viele Frauen gibt, die Musik veröffentlichen. Dann gibt's
naja, wobei sie ja schon in den letzten Jahren immer mehr herangewachsen sind. Also so wenige sind es jetzt auch nicht mehr.
Ja, genau. Aber es trotzdem immer noch, es gibt einfach natürlich viel mehr Männer oder so, ne? Immer noch. Und dann ist es natürlich so, dass ja dieses, wie man dann so wahrgenommen wird als Künstlerin, hat immer noch einen anderen Beigeschmack, als wie das so ein Mann ist. Zum Beispiel, dass wir dann halt auch permanent am Anfang gefragt worden sind, wer schreibt denn eure Songs oder sowas? Machen das ja Panik für euch oder der Produzent?
Naja, das wäre ja schon ein Punkt einer kleinen Benachteiligung.
Genau, das wäre halt so, aber das ist halt einfach Alltagssexismus, würde ich sagen. Ja.
Der trotzdem nicht gut ist. Aber
genau, der ist nicht gut, aber ist jetzt trotzdem nicht so, als würde ich jetzt denken, ich fühle mich permanent benachteiligt oder so. Es sind halt so, klar, passieren Sachen, die halt auch scheiße sind oder so und dann sagt man das den Personen auch direkt. Aber es ist meiner Meinung nach nicht so, als wären würden jetzt alle Frauen in der Musikszene permanent benachteiligt werden, weil ich halt auch Beispiele kenne, wo es einfach sehr gut funktioniert, wie ich meinte, dass eben die Band Girl zum Beispiel hat einen wahnsinnig krassen Festivalsommer so.
Ja.
Oder die Musikerin Ilgenur oder so, die ist auch permanent auf Festivals so. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Leute auch sensibilisiert sind und wenn es Bands gibt, die in Frage kommen, auf irgendwelche Festivals gebucht zu werden und die eben auch Frauen sind, dann werden die auch eingeladen.
Also sprich, bisschen plakativ gefragt, halten Sie von dieser Initiative nicht so viel?
Ich finde, es ist halt der falsche Ansatz, Festivals zu zwingen, Frauen zu buchen, weil also wo sollen die Frauen denn herkommen? Ich finde Quoten oder halt so, also das geht ja letztlich auch um eine Frauenquote auf Festivals und Quoten finde ich irgendwie nie gut.
Naja, also ich meine, das Reeperbahn-Festival zum Beispiel, meines Wissens unterstützt das diese Initiative und hat schon seit einiger Zeit einen fast ausgeglichenen Prozentsatz von Musikerinnen auf der Bühne. Also insofern, es gibt sie schon.
Ja.
Ja.
Das Reeperbahn-Festival ist aber auch, ne, muss man auch sagen, das ist ein Showcase-Festival, da kommen auch sehr viele unbekannte Musikerinnen, werden da eingeladen oder sowas, ne? Das ist natürlich nochmal was anderes als jetzt irgendein Festival, was halt wirklich ein Publikum auch bedienen muss. Das ist natürlich lobenswert, wenn Leute das machen und ich finde das auch gut. Aber ich finde, das ist was, was sie freiwillig machen müssen und nichts, wozu man halt gezwungen werden kann oder so.
Naja, sie können sich ja freiwillig diese Initiative anschließen oder eben nicht.
Ja, wozu brauchst du dann die Initiative? Weil sie können es ja auch eigenständig machen sozusagen, wenn sie ein Interesse daran haben, dass das ausgeglichen ist.
Ja, sie haben es ja vorher auch schon gemacht. Also ich finde, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Also ich finde es eine gewisse Aufmerksamkeit darauf zu lenken und dadurch vielleicht auch mal ein bisschen Einstellung selbst nochmal oder Automatismen auch vielleicht zu überdenken, finde ich jetzt nicht grundverkehrt.
Nö, das stimmt. Aber ich finde halt einfach immer, dass sobald man anfängt darüber zu reden, dass irgendwie immer alles so sehr pauschalisierend irgendwie runtergebrochen wird und so einfach ist es dann ja meistens gar nicht. Es gibt einfach meistens immer sehr viel mehr Faktoren, die dann so unter den Tisch fallen.
Um es nochmal abschließend kurz zu versuchen zusammenzufassen, Sie fühlen sich manchmal auch ein bisschen so als quasi Sprachrohr, als eben als Musikerin oder als in einer Band spielend auch, wo zumindest einige Musikerinnen auch an den Instrumenten sind, so ein bisschen als Sprachrohr für die Frau auf der Bühne, die Musikerin in Anführungsstrichen missbraucht.
Ja, das ist halt positiver Sexismus, ne? Letztlich, wenn man halt, oder gut gemeinter Sexismus oder wie auch immer man es nennt, wenn man halt statt über die Musik nur, also die meisten Interviewanfragen halt zu dem Thema bekommt.